anderen Stellen fehl am Platz ist, hier nicht. Allerdings, das Wort im Grundtext bedeutet erinnern. Erinnern an das, was noch notwendig ist oder was vielleicht versäumt war. Ermahnen in diesem Sinne. Und sie sind imstande, mit den Kenntnissen, die sie aus dem Wort Gottes haben, einander auf dem Wege mit Jesus zu helfen. Ab Vers 15 bringt Paulus noch einmal den Grund zum Ausdruck, weshalb er geschrieben hat. Aber ich bin kühner gewesen, auch wenn sie schon so viel, so starke oder so große Schritte getan haben im Evangelium, trotzdessen hat er sich erkühnt zu schreiben. Aber ich bin kühner gewesen, indem ich euch geschrieben habe, Brüder, zum Teil als einer, der euch erinnert hat, wegen der Gnade, die mir von Gott gegeben wurde. Gnade in Form einmal einer Gnadengabe. Eine Gnadengabe ist Gnade verdinglich. Das heißt, seine Gnade ist wie ein Gegenstand uns gegeben, eine Fähigkeit. Alle Gnadengaben sind Gnadungen. Das heißt, Zeichen der Gnade und Liebe unseres Herrn. Aber es gehört auch viel Gnade dazu, sie zu gebrauchen. Paulus hat die Gnadengabe des Aposteldienstes und er hat reichlich Gnade genommen, um diesen Dienst zu verrichten. Und er hat einmal gesagt, die Gnade meines Herrn war nicht umsonst. Ich habe sie nicht umsonst genommen. Sie war nicht vergeblich. Ich habe sie in rechter Weise zu gebrauchen gewusst. Er hat also im Gehorsam alles das getan, wozu Gott ihm Gnade schenken wollte. Und dazu gehört auch sein Dienst an den römischen Christen. Er weiß sich als Apostel gerufen, besonders für die aus den Völkern, das heißt für die Heiden, die Nicht-Israeliten. Und dazu hat Gott ihm besonders Gnade gegeben. Um ein Dienstleistender Jesu Christi zu sein, für die von den Völkern, und priesterlich zu dienen an der guten Botschaft Gottes. Der Priester ist ein Begriff aus dem Alten Testament. Aber im übertragenen Sinne haben wir ihn auch im Neuen Testament. Wir haben den Hohenpriester Jesus Christus und wir haben das Priestertum aller Gläubigen. Paulus sagt, als Apostel hat er wie ein Priester gedient. Was tut ein Priester? Was hat er gemacht? Ein Priester wurde aus Israel erwählt, um zwischen Gott und Israel zu stehen. Es war seine Aufgabe, das Wort Gottes den Menschen zu geben. Nach Maleachi sollte er ein Lehrer sein, ein Evangelist. Er sollte dem Volk Gottes das Wort geben und die, die dabei waren, abzuirren, zurückzurufen zu Jahwe, dem Volk, dem Gott Israels. Wenn der hohe Priester in den Tempel ging, dann war es seine Aufgabe, die Namen der Kinder Israel an seinem Gewand, zweimal an seinem Gewand, vor Gott zu tragen. Er hatte gleichsam das Volk im Rücken und Gott vor Augen. Er sah ihn nicht, aber hatte ihn vor ihm. Und so vertrat er das Volk vor Gott. Er betete für das Volk gleichsam. Der Priester sollte für das Volk voreinstehen, für das Volk vor Gott einstehen, und er sollte vor dem Volk für Gott einstehen. Wenn der Priester jetzt aus dem Tempel geht, Gott gleichsam den Rücken kehrt, das heißt aus der Gegenwart Gottes, zum Volk wieder sich aufmacht, dann hat er das Volk vor sich und hat nun Gott vor dem Volk zu vertreten. Wie Maleachi sagt, er hat dem Volk das Wort Gottes zu geben. Und so sind auch wir solche, die gerufen worden sind, für andere Menschen einzustehen vor Gott im Gebet, in der Fürbitte, aber auch ihnen das Wort Gottes zu bringen, das Gott uns anvertraut hat. Als Apostel hatte Paulus einen besonderen Auftrag in dieser Hinsicht. Und es ist sein Wunsch, dass sein Dienst als Priester im übertragenen Sinne ein rechter Dienst sei, den Gott annehmen könnte. um ein Dienstleistender Jesu Christi zu sein für die, die von den Völkern sind, und priesterlich zu dienen an der guten Botschaft Gottes. Evangelium ist gute Botschaft. Damit die Darbringung derer, die von den Völkern sind, als Weihegabe im Heiligen Geist geheiligt, wohlangenehm werde. Paulus ist von Gott gesandt worden zu denen von den Völkern, zu nicht-israelitischen Menschen, um ihnen das Wort Gottes zu geben. Manche von diesen haben Jesus Vertrauen geschenkt und ihr Leben ihm geschenkt. Paulus nimmt sie gleichsam wie eine Weihegabe. Der Priester nimmt eine Gabe, die jemand im Volk ihm gegeben hat, und trägt sie vor Gott, weiht dieses dem Gott Israels. Und so bringt Paulus gleichsam die, die er zu Jesus geführt hat, bringt sie Gott dar. Sie sind im Heiligen Geist geheiligt, Gott gewidmet. Der Heilige Geist hat sie zu Kindern Gottes gemacht. Und sie sind nun Gottes Eigentum. Geheiligt heißt Gottes Eigentum, ganz für ihn da. Und von daher natürlich auch rein. Aber rein ist nicht notwendigerweise der erste Gedanke in dem Begriff Heiligung. Heiligung, sie sind durch den Heiligen Geist Gott zugeordnet. Und er hofft, dass das wohl angenehm werde. Er will dem seinen Neubekehrten so dienen, dass sie wachsen und dem Herrn treu bleiben und deshalb wohl angenehm bleiben. Ab Vers 17 spricht er von seiner apostolischen Wirksamkeit im Besonderen. Er zeigt den römischen Christen, was er überhaupt macht, sodass sie sich ein Bild machen können von seiner Wirksamkeit und erkennen können, dass auch sie zu dieser Wirksamkeit gehören, dass auch sie einen Platz haben im Dienste des Paulus. So hofft Paulus, ihr Vertrauen zu gewinnen, und wenn er nach Rom kommt, dass er von ihnen empfangen wird und zusammen mit ihnen arbeiten kann und auch von ihnen dann weitergeleitet werden kann, denn er will das Wort Gottes über Rom hinaus in die westlichen Gegenden des Römischen Reiches bringen. Vers 17. Ich habe also etwas zum Rühmen in Christus Jesus, in dem das Gott betrifft. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, das Christus nicht durch mich wirkte. Zum Gehorsam derer, die von den Völkern sind, mittels Wort und Werk. Das sind die zwei Wege, auf denen wir dienen. Der Apostel, der Missionar im Besonderen, aber jeder von uns ist auch ein Missionar, ein Diener Jesu, ein Gesandter von ihm. Wir alle haben zu dienen mit dem Munde und mit der Tat. Der eine tut es mehr mit dem Munde, der andere mehr mit der Tat. Petrus teilt dementsprechend alle Gnadengaben auf. Er teilt sie auf in Gnadengaben des Redens und in Gnadengaben des Dienens. Alle sind Dienst, aber er hat noch eine besondere Kategorie des Dienstes, wenn er an den praktischen Dienst denkt. Einige Gnadengaben haben mit dem Reden zu tun, so das Lehren, das Aufrufen, das Evangelisieren und so weiter. Aber andere Gnadengaben, wie das Helfen, das Dienen und Barmherzigkeit üben, geben, solche Gnadengaben haben es mehr mit dem Praktischen, mit der Tat zu tun. Das ganze Zeugnis der Gemeinde Jesu geschieht auf diesen zwei Schienen. Wort und Werk. Und beide sind notwendig. Das eine Mal ist das Wort wichtiger, das andere Mal das Werk wichtiger. Von Jesus wird dasselbe gesagt. Derselbe Lukas, von dem wir eben hörten, der das Lukas-Evangelium schrieb, hat auch die Apostelgeschichte geschrieben und sagt zu seinem Freund Theophilus: Einen ersten Bericht habe ich abgefertigt, von dem, dass Jesus begann zu tun und zu lehren. Dort steht das Tun zuerst. Jesus hat mit seinem Leben, mit seinem heiligen Leben gezeigt, dass er imstande war, dass er Autorität hatte, dass er ein Recht hatte, so zu sprechen, wie er sprach. Seine Werke, seine Taten, sein Leben, zeigt, dass er der Sündlose war, der sündlose Gott, der wie ein Gott, wie Gott selbst auftrat, wenn er den Mund aufmachte, sodass man merkte, seine Autorität war eine doch andere als die Autorität, die Vollmacht von Pharisäern und Schriftgelehrten. Er sprach in der Tat mit Autorität, weil er Gott in Menschengestalt war. Da hat er uns vorgemacht, wie wir Gott zu dienen haben, in Wort und in Werk. Paulus fügt hinzu etwas, das bei uns nicht so vorkommt in dieser Weise. Das Wunder hatte in der ersten Zeit des Christentums eine ganz besondere Stellung. Es hat überhaupt in der Geschichte Gottes, die zum Teil in der Bibel aufgezeichnet ist, nicht immer denselben Stellenwert. Nur an einigen ganz besonderen Stellen in der Geschichte Gottes mit den Menschen ist Gott geneigt, auf übernatürliche Weise zu handeln. Der normale Weg ist der, dass er im Raum dessen, der Gesetzlichkeit, die er in die Natur hineingelegt hat, wirkt. Wir denken, das ist Natur. Jesus und andere lehren uns, dass Gott seine Hand auch im natürlichen Ablauf der Dinge hat. Der Hebräerschreiber und auch Petrus lehren uns, dass Jesus Christus als Gott das ganze Wetter, die ganzen Ereignisse in der Natur lenkt mit seinem Wort. Wenn es regnet, dann hat Jesus es veranlasst zu regnen. Wenn es eine Flut gibt, dann hat Jesus das verordnet. Wenn es Sonnenschein gibt und die Natur gedeihen darf, dann hat unser Herr im Himmel das so geplant und herbeigeführt. Er arbeitet, Gott wirkt, im Rahmen dessen, was wir für natürlichen, gesetzmäßigen Ablauf der Natur halten. Aber ab und zu durchbricht er diesen Vorgang und es ist offensichtlich vor die Augen gestellt, dass ein Übernatürlicher am Werk ist. Das hat er an einigen Stellen getan. Jesus hat das in ganz besonderer Weise getan. Warum? Damit man merken sollte, dass die Worte, die er sagte, nicht von einem Menschen nur kamen, sondern von Gott selbst. Er hat seine Wunder getan, damit man auf sein Wort aufmerksam werde. Und er hat Apostel gewählt, in seinen Dienst gestellt, sie vor ihm hergesandt, mit der Autorität, mit der Ausrüstung ebenfalls solche übernatürlichen Taten zu tun, damit man merken sollte, Jesus ist weg, aber diese selbe Botschaft wird von diesen Männern, die ihn gekannt haben, weitergetragen. Und es ist dieselbe Kraft, die Kraft der jenseitigen Welt, die in der diesseitigen Welt am Werk ist. Als aber die Botschaft lanciert war, hatte Fuß gefasst in dieser Welt, dann war es nicht mehr so nötig, übernatürliche Kraftzeichen zu demonstrieren. Jetzt waren die Christen an der Reihe und sollten mit ihrem Leben Zeugnis ablegen, mit ihren Taten, dass die Botschaft, die sie angenommen hatten, eine himmlische Botschaft war. Und dieses Zeugnis ist viel kraftvoller auf die Dauer als das andere. Große Taten können sehr schnell etwas erreichen, aber auf die Dauer braucht es das Leben. Und seitdem, seit der ersten Apostelzeit, ist es nicht die Regel Gottes gewesen, immer wieder Wunder zu tun. Heute sind wir Christen dran, uns auf Gott zu verlassen, in der Heiligung unser Wort, unser Zeugnis zu begleiten, sodass wir glaubhaft bleiben. Aber die ersten Apostel haben öfters übernatürliche Taten vollbracht, damit das Evangelium schnell Vertrauen gewinnen könnte. Also in Wort und in Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem an in einem Umkreis bis Illyrien die gute Botschaft von Christus ganz ausrichtete. Paulus sagt von Jerusalem an, manchmal haben wir etwas Schwierigkeit, denke ich, mit diesem Ausdruck. Immer wieder heißt es, in Apostelgeschichte 1, Vers 18 heißt es, beginne zu Jerusalem. Und dann heißt es Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Und so sollte jeder beginnen, wo er ist. In einem gewissen Sinne stimmt das. Aber Paulus hat nicht in Jerusalem begonnen. Er hat in Damaskus begonnen. Aber davon spricht er nicht eigentlich, wie er persönlich in welcher geografischen Reihenfolge sein Zeugnis stattfand, sondern er will von seiner Beteiligung an dem Zeugnis sprechen, das in Jerusalem begann. Und in der Tat machte er seinen Weg bald nach Jerusalem, sodass er von dort gleichsam auszog, wie das Evangelium überhaupt von Jerusalem ausgezogen war. Und er hat immer wieder größere Kreise gezogen, bis in die Gegend des heutigen Jugoslawiens, Illyrien. Und nun wollte er doch noch weiterkommen bis nach Rom, um das Evangelium in der Metropole des damaligen weltlichen Reiches zu fördern. Paulus hatte also eine sehr große Wirksamkeit gehabt. Und er sagt, er hat die Botschaft von Christus in dieser Gegend ganz ausgerichtet. Das heißt nicht, dass er alle Menschen dort evangelisiert hätte, sondern seine Aufgabe als Apostel war erledigt. Er hatte das Wort Gottes treu und ganz und richtig ausgerichtet. Er war treu gewesen. So aber, dass ich meine Ehre darein setzte, die gute Botschaft zu sagen, nicht wo Christus genannt war. Es war sein Ziel. Manchmal ist das nötig, Christus zu predigen, wo er schon genannt ist. So zum Beispiel hat er das in Damaskus getan, denn dort gab es Jünger Jesu, das Evangelium war ihm vorangegangen. Ein Jünger Jesu hat ihm ja geholfen bei den ersten Schritten im Glauben, Ananias. Und auch als er dann anschließend nach Jerusalem kam, war das Evangelium schon da. Und wenn er dann später von Tarsus, von Barnabas geholt wird, nach Antiochien, ist das Evangelium auch schon da. Aber in seiner missionarischen Tätigkeit später ist es ihm immer wieder ein Anliegen gewesen, dort Christus zu predigen, wo er noch nicht gepredigt würde, weil das die Aufgabe ist dieser ersten Botenklasse, dieser Apostelboten. Ihre Aufgabe ist es, Pioniere zu sein und die Botschaft hinauszutragen, wo Christus noch nicht erwähnt wurde. Und andere Evangelisten und Christen aus den Gemeinden haben dann die Aufgabe, die Nacharbeit, die spätere Evangelisation durchzuführen. So gibt es auch in unseren Kreisen, trotz dessen, dass das Evangelium in dieser Gegend schon längst gepflanzt war, gibt es immer noch Menschen, die Jesus nicht kennen. Es braucht jetzt keinen Apostel, sondern Evangelisten und Christen, die jetzt treu ihr Zeugnis für Jesus ausrichten, und sodass diese Menschen zu Jesus finden können. Vers 20. So aber, dass ich meine Ehre da reinsetzte, die gute Botschaft zu sagen, nicht wo Christus genannt war, damit ich nicht auf eines anderen Grund baute, sondern, wie geschrieben steht, denen nicht Botschaft über ihn gesagt war, aus Jesaja kommt dieses Wort, die werden sehen und die, die nicht gehört haben, werden verstehen. Das ist Gottes Anliegen und Paulus war dabei, dieses Anliegen zu verwirklichen. Dementsprechend, seiner apostolischen Wirksamkeit entsprechend, hat er nun Pläne, auch Rom zu besuchen. Und von diesen Reiseplänen spricht er ab Vers 22. Dieser Abschnitt hat drei Unterteile. Zuerst spricht er von einer Reise nach Rom, dann von einer Reise nach Jerusalem und dann kommt er wieder auf die Reise nach Rom zu sprechen. Vers 22. Daher wurde ich auch vielmals verhindert. Warum? Nun, weil er damit beschäftigt war, das Evangelium zunächst in diesen immer größeren Kreisen von Jerusalem ausgehend zu verbreiten. Es war noch nicht so weit. Daher wurde ich auch vielmals verhindert, zu euch zu kommen. Nun aber, da ich in diesen Gegenden nicht mehr Raum habe, er hat seinen Auftrag hier erledigt. Jetzt sind andere dran, auf seinem Grund zu bauen. Und seit vielen Jahren eine Sehnsucht habe, zu euch zu kommen, werde ich, wann immer ich nach Spanien reise, zu euch kommen. Denn ich hoffe auf der Durchreise, euch zu schauen. Das ist stärker als sehen. Er gebraucht hier nicht das Wort für sehen, sondern schauen heißt, er nimmt sich Zeit für sie. Er will sie gern für eine Zeit lang vor Augen haben. Ihnen dienen und er will sich an ihnen erfreuen, sie sollen ihn ermutigen. Man soll Vertrauen zueinander gewinnen, sodass dann gemeinsam die weitere Missionstätigkeit getan werden kann. Er spricht hier sehr höflich, sehr vorsichtig. Er bürdet sich ihnen nicht auf. Er kommt nicht und sagt, ich bin ein Apostel und eben, ihr müsst jetzt mir helfen und so weiter, sondern er versucht, ihr Vertrauen zu gewinnen. Man muss nicht gleich mit der ganzen Gewicht seiner Autorität kommen, die man vielleicht bekommen hat. Das tut Paulus nicht. Auch an die Thessalonicher schreibt er, wir hätten mit Gewicht auftreten können als Apostel, haben wir aber nicht gemacht, sondern wir sind eher wie Mütter gewesen, die einen Säugling pflegen. Sensibilität muss man kennen, als Reich Gottes Arbeit, als Seelsorge. Und von euch dorthin weitergeschickt zu werden. Wenn ich mich zuvor an euch einigermaßen gesättigt habe. Ein interessantes Wort. Dieses spricht davon, dass Christen im Neuen Testament ein inniges Verlangen in ihren Herzen hatten, nacheinander. Sie hatten ein Verlangen, einander zu sehen, miteinander umzugehen, zu beten, zu singen, das Wort Gottes zu hören, zu besprechen. Man sehnte sich nacheinander. Und wenn man einander sah und solche Gemeinschaft pflegen durfte, dann wurde man gesättigt wie an einem Tisch. Aber nun reise ich nach Jerusalem. Es ist noch nicht so weit, noch nicht ganz. Meine Missionstätigkeit ist mehr oder weniger vorbei, aber ich habe noch einen Auftrag zu erledigen, nämlich eine Gabe von den Bekehrten unter den Heiden, von denen, die sich in meiner Missionstätigkeit bekehrt haben, die haben eine Gabe angefertigt für die Armen in Jerusalem und in Israel. Und diese möchte ich noch an Ort und Stelle hinbringen. Und dann will ich zu euch kommen, sagt er. Aber nun reise ich nach Jerusalem in einem Dienst für die Heiligen. Die Christen in jener Zeit heißen Gott gehörende Heilige. Denn es gefiel Makedonien und Achaia wohl, eine gewisse Beisteuer, ein Zeichen der Gemeinschaft, zu leisten für die Armen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Denn es gefiel ihnen, und sie sind ihre Schuldner, denn wenn die von den Völkern sind, an ihren geistlichen Gütern teil hatten, so sind sie schuldig, ihnen auch in den irdischen Dienstleistung zu tun. Paulus lehrt, dass dort, wo geistlicher Dienst getan wird, es sich geziemt, zu reagieren mit irdischen Gaben. Das sagt er in Bezug auf die Lehre des Wortes Gottes in dem Brief an die Galater, und das sagt er hier ebenfalls. Jeder von uns sollte seine Dankbarkeit dort zeigen, wo er einen Dienst bekommt. Das ist keine Besoldung, sondern das sind Zeichen der Dankbarkeit. Das ist Gemeinschaft am Evangelium. Gemeinschaft heißt, wir haben etwas gemeinsam. Wir haben beide Anteile am Evangelium. Dies ist mein Anteil, das ist dein Anteil und so weiter. Und diese Rollen können manchmal getauscht werden. Es kann verschieden sein. Aber es kann auch so sein, dass man geistlichen Dienst für geistlichen Dienst mitteilt. Dann kann es auch anders sein, dass man irdische Gaben gibt und das nächste Mal bekommt man wieder irdische Gaben. Das sagt Paulus, wenn er an die Korinther schreibt. So war es in Israel, sagte, als das Manna kam. Jeder hatte dasselbe und so ist der Wille Gottes. Das eine Mal haben wir mehr und dann geben wir den anderen. Das andere Mal haben die mehr und dann geben sie uns, wenn wir bedürftig sind. Also, das ist die Art von Gemeinschaft. Nun spricht er wieder von seiner Reise nach Rom, Vers 28 und 29. Nachdem ich also diese Aufgabe zu Ende geführt habe und ihnen diese Frucht besiegelt habe, das heißt, sie wird zu Ende gebracht, ich habe sie an Ort und Stelle abgegeben, diese Gabe, es ist also gleichsam, wie wenn ein Siegel draufgelegt worden war, werde ich abziehen und über euch nach Spanien reisen. Er will nach Rom, und Rom ist für ihn sehr, sehr wichtig, weil sie die Metropole ist, die Hauptstadt des Römischen Reiches. Aber er macht immer wieder deutlich, dass Rom nicht Endstation für ihn sein soll, sondern er möchte über Rom hinaus, in die weiteren Gegenden des Römischen Reiches. Ob ihm das gewährt worden ist, wissen wir nicht. Christen in Spanien wollen gern glauben, dass er bis nach Spanien kam. Wir sind dort gewesen, haben ein Taufbecken gesehen aus sehr früher Zeit. Das soll ein Zeichen des frühen Christentums sein. Wir wissen nicht, ob Paulus selbst dorthin kam. Möglicherweise nicht. Aber das tut nichts zur Sache. Hier sagt er nicht, er hat vor, nach Spanien zu reisen. Ob er wirklich dorthin kam, wissen wir nicht. Aber ich weiß, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Segensfülle der guten Botschaft von Christus kommen werde. Das ist ein schöner Vers. Besonders für solche, die am Wort dienen. Wir dürfen beten, wenn wir an einen Dienst denken, irgendwo hinzugehen haben, dass wir in der Segensfülle des Evangeliums kommen werden. Segen heißt Lebenbringendes. Meine Worte können töten. Ich hoffe, sie tun es nicht. Paulus weiß, dass das Evangelium Anlass zum Tode ist. Das ist etwas anderes. Aber wenn ich im Fleisch das Evangelium sage, kann ich ein Hindernis sein. Und das will ich nicht. Ich will, das dürfen wir alle beten, wenn wir am Wort dienen. Wir dürfen beten, dass wir nur im Segen, in vollem Segen des Evangeliums kommen. Mit unserem Wort und mit unserer ganzen Art und Weise. Dass Menschen sehen, hier ist das Wort begleitet von einer entsprechenden Art. Sodass das Wort abgenommen werden kann und Gott seinen Segen geben kann. Ab Vers 30 fügt er einige Gebetsanliegen an. Ich rufe euch aber auf, Brüder, durch unseren Herrn. Herr steht hier wieder in der betonten Stellung. Ich rufe euch auf durch unseren Herrn, und wer der Herr ist, sagt er. Es ist Jesus Christus. Aber er ruft sie auf durch Jesus Christus als einen Herrn. Das heißt, er erinnert sie daran, dass Jesus Christus ihr Herr und sein Herr ist. Er ist der Herr der Gemeinde. Und sein Wille soll geschehen. Und dann ruft er sie auf, an dieser Stelle dem Herrn der Gemeinde gehorsam zu sein, im Gebet. Denn es wird uns befohlen, zu beten, Fürbitte einzulegen, für die Sache des Herrn, füreinander. Ich rufe euch aber auf, Brüder, durch unseren Herrn, Jesus Christus, und durch die Liebe des Geistes. Liebe ist manchmal offensichtlich. Wenn wir einander sehen, dann kann sie bekundet werden in sichtbarer Weise. Aber wenn wir einander nicht sehen, dann sind wir auf den angewiesen, auch von dem die Liebe kommt, den Heiligen Geist. Paulus kennt nicht alle Christen in Rom. Aber er weiß, wenn sie wirklich Gotteskinder sind, haben sie den Heiligen Geist. Und wenn sie den Heiligen Geist haben, dann weiß er, so hat er es in Kapitel 5, Vers 5 gesagt, dass die Liebe Gottes mit diesem Geist in ihren Herzen ausgegossen wurde. Und sie sind also imstande zu lieben. Und sie möchten, ruft er auf, jetzt diese Liebe walten lassen. Das ist Gehorsam gegen Jesus. mit Hilfe des Geistes Liebe walten zu lassen. Wie sieht die Liebe jetzt aus, die der Heilige Geist bewirkt unter der Herrschaft von Jesus Christus? Die sieht so aus, dass man füreinander ganz ernstlich eintritt vor dem Thron der Gnade. Ich rufe euch auf, durch unseren Herrn und durch die Liebe des Geistes zusammen mit mir zu ringen in Gebeten für mich zu Gott. Gebet kann ein Atmen gleichsam sein, ein sich Ausruhen am Herzen Gottes, aber das andere Mal kann es ein richtiger Kampf sein, ein Ringen, wie wenn Ringende miteinander kämpfen. Junge Männer das gern manchmal tun, miteinander ringen. Wie Jakob mit dem Engel gerungen hat, so ringen wir in Gebeten. Nicht, dass Gott bezwungen werden soll, sondern es ist ein Kampf mit dem Feind, der am Werk ist. Und wir sind ja träge zum Gebet und wir müssen manchmal auch mit uns selbst ringen, dass wir zum Gebet überhaupt kommen. In Gebeten zusammen mit mir zu ringen, für mich zu Gott. Nur Gott kann hier helfen, sagt Paulus. Er weiß in etwa, was ihm bevorstehen könnte. Genau weiß er es nicht. Später wird es ihm immer wieder mitgeteilt, durch Propheten, die es damals noch gab. Aber er hat sich dadurch nicht abhalten lassen. Er bekam die Information und er blieb also, diese Information half ihm zu wissen, was ihm bevorstand. Aber diese Information hieß nicht, diese Auskunft der Propheten hieß nicht, dass er nicht nach Jerusalem gehen sollte, sondern er sagt, trotz dessen bin ich bereit, mein Leben für den Herrn zu lassen. Nur weil er wusste, dass er dort Schwierigkeiten bekommen würde, hieß noch nicht, dass er nicht nach Jerusalem gehen sollte. Im Gegenteil, sagt er. Gerade deshalb sollte ich, wenn das der Weg des Herrn ist, dorthin gehen. Nicht immer ist das der Weg. Denn die Bibel kennt auch das Fliehen. Aber wir müssen den Willen des Herrn erkennen. Paulus bittet, dass man für ihn bete. Damit ich gerettet werde von den im Unglauben Ungehorsamen in Judäa. Er weiß, es gibt viele Christen, aber er weiß, es gibt viele, die es noch nicht sind. Und sie sind schwere Feinde des Evangeliums. Sie haben ja Christus gekreuzigt. Und Paulus schreibt an die Thessalonicher, sie haben uns auch verfolgt. Und ein zweites Anliegen hat er. Einmal, dass Gott ihn rette von den Juden, die feindlich gesonnen sind, was Gott auch getan hat. Er wurde zwar gefangen genommen, aber er durfte ihnen dann kommen durch den Appell an den Kaiser. Und so wurde er ihnen entwunden. Gott hat das Gebet gehört, auf eine andere Art, als er dachte, aber er bekam dadurch freie Fahrt nach Rom. Und es ging direkt nach Rom. Er hat noch ein zweites Anliegen. Nicht nur ungläubige Juden können schwierig sein, er weiß auch, gläubige Juden können schwierig sein. Und er weiß nicht genau, wie seine Gabe, die von den Heiden ja kommt, damit haben ja manchmal gläubige Juden Schwierigkeiten. Die denken, ja, wir sind die Gemeinde Jesu. Jesus ist zu uns gekommen und wir sind die Gemeinde. Und die anderen müssen zwar das Evangelium annehmen, aber beschnitten werden. Viele dachten noch so. Man hatte ja in Kapitel 15 in der Apostelgeschichte eine Zusammenkunft deswegen. Und nun, trotz dieser Zusammenkunft, die jetzt schon Geschichte ist und zu diesem Zeitpunkt, sind nicht notwendigerweise alle von dem Ergebnis überzeugt. Und er weiß nicht, er hat gemischte Gedanken. Er weiß nicht, wie seine Gabe aufgenommen werden wird. Deshalb bittet er um Fürbitte. Damit mein Dienst, sagt er, der für Jerusalem ist, den Heiligen wohl angenehm werde. Interessant dieser Ausdruck, für Jerusalem. In der Tat reist er nach Jerusalem. Aber seine Gabe, sein Dienst ist nicht nur für Jerusalem, sondern für Christen in Israel. Also auch außerhalb von Jerusalem. Warum gebraucht er nun diesen Ausdruck, mein Dienst, der für Jerusalem ist. Jerusalem wird im Alten Testament als Begriff gebraucht, als Bezeichnung gebraucht für Israel, weil es die Hauptstadt ist, die Hauptstadt, die Stadt, durch die Gott sich in Israel oft offenbart hat, die Mitte gleichsam. Und wenn man Jerusalem sagt, kann man an ganz Israel denken. In diesem Zusammenhang, wo er an ungläubige Juden denkt und an schwierige gläubige Juden, die ihre Nation sehr stark hervorheben, gerade im Zeichen dessen, dass sie Israeliten sind, kommen diese Schwierigkeiten. Und Paulus macht den römischen Christen deutlich, mein Dienst, den ich dort tue, ist gerade für Israel als Israel. Mögen Sie das doch erkennen. Mein Dienst ist für das Jerusalem, für das Sie eifern. Mögen Sie das doch erkennen. Er fleht gleichsam die römischen Christen an, betet für mich, dass da der Herr Gelingen schenkt, den Heiligen wohl angenehm werde, damit ich mit Freude zu euch komme, nicht schweren Herzens, weil es ihm so schlecht gegangen wäre in Jerusalem. Mit Freude zu euch komme durch den Willen Gottes. Wir merken, wie neutestamentliche Schreiber denken und schreiben. Wenn der Herr will, oder man sagt auch, wenn ich lebe. Es gibt verschiedene Ausdrücke. Wir sind vom Herrn abhängig. Wir selbst können die Zukunft nicht wissen. Und deshalb, wir können zwar planen, aber wir fügen immer wieder zu, wenn der Herr das so will. Und das tut auch Paulus hier. Im Willen Gottes möchte ich sein, wenn ich zu euch komme. Ich plane zwar eine Reise. Ich weiß um meine Verantwortung als Apostel. Alle, die von den Völkern sind, sind Gegenstand meiner Missionstätigkeit. Aber ich muss es dem Herrn überlassen, wo gerade ich hinkomme. Und wenn ich meine, Rom gehört dazu, nun, dann will ich nach Rom kommen, aber der Herr soll das letzte Wort haben. Ihm wurde dann, ich denke es war später, mitgeteilt, er solle in der Tat Rom sehen. Und da hatte er die Verheißung und er wusste, dass er dorthin kommen werde. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Das ist auch ein Gebet, ein indirektes, ein Gebet für die römischen Christen. Der Gott des Friedens sei mit euch, wenn ihr betet, dass er sich als ein Gott des Friedens erweise in meiner Reise nach Jerusalem. Ich hoffe, dass es nicht unnötig Kampf gibt, scheint er sagen zu wollen. Aber der Gott, der mir Frieden geben möchte, dass ich in Frieden dort ein- und ausgehen darf, dieser Gott des Friedens sei mit euch und begleite euch jeden Einzelnen. Das ist sein Gebet. Er fügt ein Amen hinzu, das aramäische bzw. hebräische Wort, das wir nun auch in unseren Sprachen haben. Amen im Deutschen, Amen im Russischen, Amen im Englischen und so weiter und so weiter. Wahrlich, so sei es. Wir werden diesem Wort noch einige Male begegnen. Es ist ein sehr wertvolles, ein sehr wichtiges Wort. Wahrlich, Jesus gebraucht es, wenn er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Im Grundtext das aramäische Wort, Amen, Amen, Lego, ich sage. Er spricht also in diesem Zeichen. Die Wahrheit Gottes, die in Christus geoffenbart worden ist, die soll walten. Nun, wir gehen weiter. Paulus hat sich ja jetzt hauptsächlich mit seiner Reise nach Rom beschäftigt. Jetzt wird er sich dem Wohl seiner Leser ganz widmen. Kapitel 16, Vers 1. Die Schlussworte des Briefes werden hier fortgesetzt. Es geht jetzt zunächst um eine Empfehlung. Die hat es damals gegeben. Sie waren nicht immer notwendig, aber es war schön, wenn sie gegeben werden konnten. Zum Beispiel ist Apollos empfohlen worden, den Korinthern empfohlen worden, als er von Ephesus dorthin ging. Einige legen sehr großen Wert darauf, ich denke manchmal zu großen Wert. Aber es ist ein schönes Zeichen, wenn ein solches Vertrauenszeichen einen begleiten darf. Hier haben wir es mit einer Frau zu tun. Und vielleicht war es wichtig, dass gerade sie ein Empfehlungsschreiben bekäme. Vielleicht war sie die Trägerin des Briefes. Ich kann mir das gut vorstellen, dass sie diesen Brief dorthin nach Rom getragen hat, damit er sicher ankäme, hat ihn dort abgegeben und Älteste oder andere, die vielleicht gut lesen konnten, haben ihn dann in der Versammlung der Gläubigen gelesen. Und ich nehme an, dass er in den verschiedenen Kreisen gelesen wurde. Denn nicht alle haben sich an einer Stelle versammelt. Aber alle Christen in Rom sollten ihn zur Kenntnis nehmen. So wird Phoebe also empfohlen, wenn sie diesen Brief mitnimmt, als vertrauenswürdig. Aber sie hat offenbar noch eine eigene Angelegenheit. Und diese Angelegenheit, sagt Paulus, möchte man zu der ihrigen machen. Was diese Angelegenheit war, wissen wir nicht. Sie hat offenbar ein Anliegen. Sie ist eine Dienerin gewesen, sagt er. Manche sagen eine Diakonisse. Nun, das ist das griechische Wort. Aber das heißt nicht, dass wir gleich an einer Tracht denken müssten und so weiter. Sie ist einfach eine Christin, die bereit war zu dienen. Vielleicht war sie eine Witwe, vielleicht eine ledige Frau. Wir wissen es nicht. Aber sie scheint Zeit zu haben oder sich Zeit zu nehmen für diese Reise und für einen Dienst an Christen. Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn. Was heißt es im Herrn? Nun, wir alle, die wir Kinder Gottes sind, sind ein Teil von Jesus Christus. Das heißt, wir sind verwachsen mit ihm, Glieder von ihm, verbunden mit ihm. So wie der Finger an der Hand ist, so sind wir verbunden, verwachsen mit Jesus Christus. Im Deutschen sagen wir, der Finger ist an der Hand, die Rebe ist am Weinstock. Im Griechischen sagt man, die Rebe ist im Weinstock, der Finger ist in der Hand. Nun, in einem gewissen Sinne stimmt das. Dort, wo Finger und Hand einander treffen, begegnen, dort ist eines im anderen. Wie wollen Sie jetzt scharf unterscheiden zwischen Finger und Hand? Das geht schwerlich. Der Finger ist an dieser Stelle in der Tat in der Hand. Und dort, wo die Rebe am Weinstock ist, ist sie in der Tat im Weinstock. Nicht die ganze Rebe, aber sie ist verwachsen mit dem Weinstock. Und so sind wir alle Glieder vom Leib Jesu Christi, mit ihm verwachsen. In dieser Verbindung soll unser ganzes Leben geschehen. Unser Sprechen soll aus der Gemeinschaft mit ihm, aus der Verwachsenheit mit ihm herausgehen. Unser ganzes Sprechen, unser ganzes Denken, unser ganzes Wesen, unser ganzes Handeln soll aus der Gemeinschaft mit Jesus kommen. Und wenn jetzt die Phoebe nach Rom kommt, dann sollen sie wissen, hier ist ein Glied des Leibes Jesu. Man möchte sie aufnehmen im Herrn. Sie sind im Herrn und sie ist im Herrn. Und als Glieder im Herrn sollen sie einander aufnehmen, wie er in Kapitel 15 schon gesagt hatte. Nehmt sie auf im Herrn, wie es Heiligen geziemt. Das ist richtig so, dass wir einander annehmen, wenn wir wissen, dass wir Christen sind. Und ihr beisteht, in welcher Sache sie euer Bedarf. Denn auch sie ist vielen eine Beschützerin gewesen, auch mir selbst. Sie hat also viel dazu beigetragen, dass das Leben von anderen bewahrt, gerettet wurde. Jetzt folgen Grüße, eine ganze Reihe von Grüßen. Und sie sind sehr interessant. Unter diesen Grüßen hat es 9 Frauen. Fast ein Drittel der Namen sind Frauen. Sie haben in der damaligen Zeit einen wesentlichen Platz im Dienst der Gemeinde Jesu. Jeder hat seinen Platz im Reiche Gottes, aber jeder darf auch anerkannt werden an dem Platz, wo er seinen Dienst tut. So die Phoebe. Also, es geht jetzt weiter. Eigentlich ist Phöbe die erste Frau, die genannt wird, und dann folgen andere. Grüßt Priscilla. Übrigens, wer seine Bibel dabei gehabt hat in diesen Tagen, seit Gladbach, wird immer wieder wohl gemerkt haben, dass mein Text sich an einigen Stellen abweicht von dem, den er hat. Ich hoffe nicht allzu sehr, aber an einigen Stellen vielleicht deshalb, weil man eine spätere Ausgabe hat. Wenn Sie zum Beispiel eine 84er revidierte Luther-Übersetzung haben, dann werden einige Stellen gefehlt haben oder einiges wird gefehlt haben und einige Ausdrücke werden dann etwas anders sein. Nun, dies ist nicht etwas sehr Wichtiges. Priscilla ist wahrscheinlich ein Kosenamen, ein Name, den die Liebe zum Ausdruck bringt. Paulus kennt ja Aquila und Priscilla, Prisca sehr gut. Prisca ist wohl ihr üblicher Name, der regelrechte Name, aber Aquila wird sie wahrscheinlich Priscilla genannt haben, so wie wir haben vielleicht eine Maria, das ist ein kürzerer Name, aber wenn wir Mariechen sagen, das ist zwar länger, aber es ist der Name, der etwa ein Stück Liebe zum Ausdruck bringt. So ist es mit Priscilla. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Mitarbeiter. Er stellt sie an seine Seite, nicht unter ihn, sondern sie stehen an seiner Seite. Er als Apostel nennt sie seine Mitarbeiter. Möglicherweise hat er sie zum Herrn geführt, nachdem sie von Rom ausgewiesen worden waren und nach Korinth kamen. Aber er nennt sie trotz dessen seine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Nacken hinhielten, wie man den Kopf dem Hinrichtungsbeil hingibt. Hinhält, das ist der Ausdruck hier. Nicht, dass sie das wirklich wörtlich getan hätten, dies ist im übertragenen Sinn aufzufassen. Sie waren bereit, sich einzusetzen, vielleicht in Ephesus, denn sie waren ja auch in Ephesus tätig. Vielleicht dort, als dieser Aufruhr kam, wir wissen nicht genau wann und wie, aber sie waren bereit, ihren Nacken hinzuhalten für Paulus, denen nicht alleine ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Heiligen. So weit war der Einfluss ihres Dienstes gekommen. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause, die Gruppe von Christen in ihrem Hause. Gemeinde wird im Neuen Testament in einem etwas lockereren Sinne gebraucht. Das bringt zum Ausdruck eine Gruppe von Christen, die zusammenleben. Sie waren nicht organisiert, wie man das heute oft antrifft, sondern sie waren einfach Christen. Manchmal hatten sie Älteste, manchmal nicht. Sie waren aber dennoch Gemeinden. Es gab noch mehr Christen als nur die, die sich im Hause von Aquila trafen. Noch andere. Aber die Gruppe, die dort sich trifft, die soll man grüßen. Grüßt den Epänitus, meinen Geliebten. Wieso kennt er ihn? Er war ja noch nie in Rom. Es ist eine längere Liste von Namen hier, die er grüßen lässt. Sie dürften nach Rom gezogen sein. Heute reist man sehr viel. Auch damals, zu dieser Zeit, hat man sehr viel gereist. Geschäftsleute reisten, machten große Reisen, schnelle Reisen. Es wurde sehr viel gereist, nachdem die Römer sehr gute Straßen im ganzen Imperium gemacht hatten. Es war also möglich. Die Post konnte einigermaßen schnell erledigt werden. Und Geschäftsleute waren ziemlich beweglich, sodass Menschen sehr schnell nach Rom kommen konnten. Und diese wird er wohl irgendwo anders in Kleinasien oder wo immer er gewesen war, getroffen haben. Einige von ihnen wird er zum Herrn möglicherweise geführt haben. Er weiß, er hat gehört, sie sind jetzt in Rom und er lässt sie jetzt grüßen. Grüßt den Epänitus, meinen Geliebten, der eine Erstlingsfrucht Achaias ist für Christus. Einige Ausleger haben Schwierigkeit mit diesem Ausdruck gehabt. Und an dieser Stelle haben sie vielleicht einen anderen Namen, nicht Achaia, sondern vielleicht Asien oder einen anderen Namen. Was ist es darum? Ich denke schon, dass Achaia hier hingehört. Warum die Schwierigkeit? Weil ein ähnlicher Ausdruck sich in 1. Korinther 1 befindet. Da ist ein anderer, der eine Erstlingsfrucht sein soll. Nun sagt man, es ist nicht möglich, dass zwei Leute wirklich der Erste sein könnte, der sich in die eine Gegend bekehrt hätte. Entweder der eine oder der andere. Und warum nicht beide zur gleichen Zeit? Aber, wie dem auch sei, es heißt nicht der Erstling, sondern es heißt ein Erstling, sowohl hier als im 1. Korinther. Der Artikel fehlt. Und dann ist es keine Schwierigkeit. Eine Erstlingsfrucht, das heißt, sie gehören zu den Ersten, die zum Glauben kamen. Nach einer Predigt des Apostels in der Synagoge können einige gleichzeitig zu ihm und Barnabas kommen und sich melden. Sie wollen Jesus nachfolgen. Sie werden getauft. Sie bilden die erste Gruppe von Christen. Sie sind jetzt gleichsam die Erstlingsfrucht in dieser Stadt. Wer will jetzt wissen, welcher von diesen der allererste ist? Beide dürften zur Erstlingsfrucht gehören. Grüßt Maria, die viel für uns arbeitete. Offenbar gab es damals noch nicht so viel Marias wie heute, sodass man ohne weiteres wusste, welche Maria oder wer das war. Möglicherweise gab es nur eine unter den Gläubigen dort. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitkriegsgefangenen. Interessanter Ausdruck. Kriegsgefangene. Paulus weiß sich in einem Krieg für Jesus. Es ist ein Kampf mit unsichtbaren Mächten. Und hier hat es solche, die seine Gefangenschaft irgendwo geteilt hätten. Sie waren bereit, ihm zu dienen. Mit Kriegsgefangene. Hatten mitgelitten in der Sache für Jesus. Die unter den Aposteln angesehen sind und vor mir in Christus waren. Sie werden offenbar Apostel genannt. Apostel wird ja in verschiedenem Sinne gebraucht in jener Zeit. Jesus ist nach dem Hebräerbrief der Apostel. Der Heilige Geist wird nach Petrus apostolisch gesandt wie ein Apostel. Das sind die himmlischen Apostel, Gesandte vom Himmel. Und dann hat es die ersten Sendboten, die 12, die Jesus berief. Matthias ersetzt den Judas. Dann kommt Jakobus, der Halbbruder des Herrn, dazu. Wird in der Apostelgeschichte auch Apostel genannt. Oder es ist im Galaterbrief. Und Paulus selbst ist Apostel. Das sind die Ersten, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekamen. Sie legen das Fundament, sind das Fundament gleichsam. Aber auch andere werden Apostel genannt. Wie Timotheus, Silas, Barnabas und so weiter. Titus, solche sind auch Apostel, das heißt Missionare. Apostel ist ein Wort, das aus dem Griechischen kommt. Missionar bedeutet eigentlich dasselbe, kommt aus dem Lateinischen. Wir haben also zwei Lehnwörter, die praktisch dasselbe bedeuten. Wir sind es gewohnt, das Wort Apostel zu reservieren für die Ersten. Wenn wir die Bibel lesen, müssen wir uns daran gewöhnen, dass die 12 und Paulus nicht die einzigen Apostel waren als Missionare. Andronikas und Junias sind angesehen, anerkannt in dem Kreise derer, die Apostel sind. Grüßt Amplias, meinen Geliebten im Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus. Und Stachys, meinen Geliebten. Grüßt Apelles, den in Christus Bewährten. Darüber könnte man eine Predigt schreiben, nur über ihn. Den Bewährten, was heißt das? In Christus bewährt. Grüßt die von Aristobulus. Wenn das der bekannte Aristobulus ist, dann war das ein Enkel Herodes des Großen. Ab und zu treffen wir namhafte Leute, die Christen geworden waren. Das Evangelium kommt nach dem Philipperbrief bis in das Haus des Kaisers. Es holt sich dort Beute für Jesus, den König. Das ist wunderbar. Sklaven werden kommen zum Glauben. Lukas ist eigentlich ein Sklavenname, trotz dessen er Arzt ist. Andere sind hervorragend gewesen in der Gesellschaft. Das Evangelium ebnet alle ein. Wir sind alle eins in der Gemeinde Jesu, nachdem wir ja schon bei Golgatha eingeebnet waren. Was heißt das, die von Aristobulus? Vielleicht die von seinem Haushalt waren, Es konnten Kinder sein, es konnten Sklaven sein oder Besoldete. Wir wissen nicht genau. Aber dort sind Christen im Hause des Aristobulus und er lässt sie grüßen. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Er hat offenbar einige Verwandte in Rom. Grüßt die von Narkissus, die im Herrn sind. Haben wir wieder einige in einem Haushalt wahrscheinlich. Grüßt Tryphaena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Darüber wäre auch einiges zu sagen, wenn die Namen etwas vom Wesen dieser Frauen verraten. Sensible Frauen, aber sie arbeiten mit Mühe, haben sich hingegeben. Grüßt Persis, die Geliebte, die viel arbeitete, mit Mühe, schwer arbeitete, im Herrn. Grüßt Rufus, den Erwählten im Herrn, und seine und meine Mutter. Seine Mutter ist wie eine Mutter für ihn gewesen irgendwo. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder, die mit ihnen zusammen sind. Haben sie sich dort regelmäßig getroffen? Wohnen sie dort? Das wissen wir nicht. Eine Gruppe von Christen. Grüßt Philologus und Julia, vielleicht ein Ehepaar. Nerius und seine Schwester, vielleicht die Kinder, vielleicht erwachsene Kinder. Auch Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Vielleicht traf sich dort ein Kreis von Christen. Rom war ja groß. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Kuss ist schön, aber er soll heilig sein. Die Liebe soll immer heilig sein. Und die Heiligkeit soll nicht von der Liebe zu stark entfernt sein. Beides gehört zusammen. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi, wo immer Paulus hinkommt und er von seinem Vorhaben, nach Rom zu reisen, spricht. Da sagen sie, grüße die Leute. Das tut er jetzt schon vorweg im Brief. Und jetzt kommt ein sehr ernster Aufruf gegen Schluss. Ein sehr ernster Aufruf mit einem Zuspruch. Ich rufe euch aber auf, Brüder, Acht zu geben auf die, die Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr wie Jünger lerntet. Es gibt Schwierigkeiten, die nicht der Grundlehre entgegen sind, wie zum Beispiel in Römer 14. Da empfiehlt Paulus nicht, sich voneinander zu trennen, nur weil der eine schwach im Glauben ist, der andere stark. Sie alle stehen im Glauben. Aber hier geht es um Ärgernis, das entgegen der Lehre ist. Jemand weicht ab von der Lehre, von der Rechtfertigung im Glauben. Und wenn das geschieht und dann Entzweiung geschieht, dann soll man sich von denen trennen, die Entzweiung hervorrufen. Also eine zweite Trennung. Wenn die Trennung herbeiführen, soll man sich von ihnen trennen, damit keine unnötige Trennung geschehe. Und wendet euch von ihnen ab. Das ist der biblische Weg, sich zu entfernen. Es wird nie aus der Gemeinde geschlossen, sondern aus der Gemeinschaft. Man entfernt sich von ihnen. Wendet euch von ihnen ab, denn solche leisten nicht Sklavendienst unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Das mögen sie nicht zugeben, aber Paulus als Prophet sagt es, so ist es. Sie dienen nicht dem Herrn, sondern ihrem eigenen Leben. Und durch salbungsvolle und schöne Worte verführen sie gänzlich die Herzen. Das ist schwer. Wenn jemand mit salbungsvollen Worten auftritt, mit schönen Worten, Beredsamkeit, es scheint richtig zu sein, aber man muss hinhören. Es gilt, im Wort gegründet zu sein, sodass jeder von uns merkt, da, das ist Abweichung. So sagt es die Schrift nicht. Nicht so kommt man in den Himmel. Das ist eine andere Lehre. Da wird ganz von Jesus abgewichen. Die gänzlich die Herzen der Arglosen oder der Unschuldigen verführen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Er bleibe also so. Darum freue ich mich über euch, möchte aber, dass ihr weise werdet zum Guten und unvermischt blieb mit dem Bösen. Unvermischt. Lesen wir jetzt die Parallelstelle in Philipper 2. Unvermischt, unvermengt. Gott schenke es, dass wir reine Lehre haben und einen reinen Wandel und eine reine Gruppe von Christen, Gemeinde, die ein reines Leben haben, wo reine Beziehungen sind. Gott schenke das. Und nun kommt der Zuspruch. Aber der Gott des Friedens wird Satan mit Schnelligkeit. Manchmal heißt es in kurzem. Ist nicht notwendigerweise, was der Ausdruck besagt. Auch in der Offenbarung kommt er vor. Und er bedeutet wohl oft eher mit Schnelligkeit. Wann es geschieht, wird es schnell geschehen. Ich weiß nicht, ob Paulus bis anhin den Namen Satan überhaupt erwähnt hat. Ganz plötzlich, unvermittelt, kommt er auf, tritt er auf. Warum so unvermittelt? Für Paulus ist das nicht überraschend. Er hat von Kampf gesprochen. Für ihn ist es immer klar, die Sache des Herrn ist immer ein Kampf mit Satan. Und so kann er ganz unvermittelt von dem Feind sprechen. Er muss aber nicht immer von ihm sprechen. Wenn falsche Lehre da ist, die Entzweiung bringt, wenn unnötige Schwierigkeiten da sind, da ist Satan immer schnell dabei, um mitzumischen. Nicht alles, was vom Fleisch ist, ist von Satan. Aber wo wir Sünde dulden, da ist Dunkelheit. Und Dunkelheit ist das Gebiet, worin Satan sich schnell betätigt. Und Paulus sagt, schreibt an die Römer, gebt dem Feind keinen Raum. Duldet nicht Sünde, damit er keinen Raum bekommt, keinen Boden, auf dem er sich betätigen könnte. Meine lieben Geschwister, es gibt unter den Kreisen der Christen, in den Kreisen der Christen, mehr satanische Tätigkeit verschleiert, als wir manchmal denken. Es ist furchtbar, es ist schade. Wir sollten im Lichte wandeln, damit wir das erkennen und in rechter Weise uns verhalten können. Er wird Satan mit Schnelligkeit unter euren Füßen zerdrücken. Dasselbe Wort, das in 1. Mose 5, Vers 15 gebraucht wird. Eines Tages wird Jesus kommen und dem Satan, der Schlange, den Kopf zerdrücken, das heißt den endgültigen Sieg über ihn bekommen. Und nach der Offenbarung werden wir ja mit ihm regieren. Und so sagt Paulus, werden wir dabei sein, wenn Satan obsiegt wird. Die Gnade unseres Herrn, Jesu Christi Gnade, sei mit euch. Davon leben wir. Davon leben wir. Und nun kommt der Schluss. Eigentlich noch einige Grüße dazwischen. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason und Sosipater, meine Verwandten. Ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Manchmal gehen junge Leute aufeinander zu und fragen, wer hat den Römerbrief geschrieben? Und sagt einer Paulus, und sagt der andere, nein, das stimmt nicht, der Tertius hat ihn geschrieben. Nun ja, das gehört zum Humor, der manchmal am Platz ist. Ich, Tertius, er war der Sekretär, Paulus hat diktiert, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Gastgeber. Der Brief kommt aus Korinth und Paulus und die Gemeinde in Korinth trifft sich in diesem Hause, war wohl ein Wohlhabender. Es grüßt euch Erastus, der Stadtschatzmeister, also ein namhafter, und Quartus, der Bruder. Die Gnade unseres Herrn, die Gnade Jesu Christi, sei mit euch allen. Immer wieder will er zum Schluss kommen und dann fällt ihm noch etwas ein. Und jetzt kommt das Schlusswort. Er nimmt unsere Augen und lenkt sie noch einmal auf den Vater von Jesus Christus und Jesus Christus selbst. Und die zwei treffen sich in einem Fürwort. Was er hier sagt, gilt beiden in der Einheit. Schon vorher hatte Paulus im Römerbrief sehr klar herausgestellt, dass Jesus, der Messias, Gott ist und kein Geringerer. Und das klingt hier am Schluss wieder an. Dem, der euch festmachen kann, gemäß meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Enthüllung des Geheimnisses, der guten Botschaft von Christus, welches lange Zeiten hindurch verschwiegen geblieben war, nun aber geoffenbart worden ist, auch durch prophetische Schriften, nicht alttestamentliche, neutestamentliche Schriften, prophetische Schriften, zum Beispiel Römerbrief, gemäß ausdrücklichem Befehl des ewigen Gottes. Neutestamentliche Bücher sind prophetische Schriften, nach ausdrücklichem Befehl Gottes geschrieben worden. Sie sind Gottes Wort an uns. Befehl des ewigen Gottes und allen, die von den Völkern sind, zum Gehorsam des Glaubens zur Kenntnis gegeben ist. Neutestamentliche Schriften von Aposteln und Propheten verfasst, dienen dazu, dass nicht nur Israel, Gläubige aus Israel, sondern alle Gläubigen fundiert werden, gegründet werden in der Wahrheit Gottes. Dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, welchem, und das ist schwer zu wissen, meint er Jesus oder Gott? Es kommt nicht darauf an. Beide werden zusammengezogen in einem Fürwort, welchem die Herrlichkeit in alle Ewigkeit gebührt. Amen. Amen ist hier ein Höhepunkt des Gotteslobes am Schluss dieses Briefes. So sei es, so ist es Wahrheit. Und das soll uns Mut machen. Wir wollen dabei bleiben, dem Herrn Jesus treu bleiben. Es war eine Freude, Gottes Wort hier auszurichten. Und ich hoffe, dass es nicht umsonst war, dass der Herr es gebrauchen konnte.